Der Mensch macht sich die Natur untertan, er knechtet die Natur, aber irgendwann schlägt sie zurück. Guten Morgen, Serge Lochthofen, hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Ja, wir haben immer wieder damit zu tun. Eigentlich haben wir gedacht, solche Sachen passieren nur in Bangladesch oder irgendwo in Lateinamerika, aber nun sehen wir, in einem hochentwickelten Industriestaat kann sie auch ganz schön zurückschlagen.
Also die volle Kontrolle kann der Mensch nie haben über die Natur und über alles, und er kann auch nicht alles kontrollieren. Muss man das hinnehmen oder haben wir tatsächlich das, was wir jetzt sehen, selbst verursacht?
Ja, ich glaube, letzteres, die Erkenntnis reift doch bei den meisten Menschen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten nicht schlecht gelebt haben, auch wenn wir alle immer wieder geklagt haben. Es gibt ja immer einen Grund zu klagen. Plötzlich ist ja Corona nicht mehr ganz so wichtig, wenn so eine Katastrophe passiert. Aber wir müssen auch davon ausgehen, selbst wenn wir tatsächlich ernst meinen, also wovon ich jetzt nicht davon ausgehe, dass man zwar die Bilder anschaut und erstmal betroffen ist, ich finde es ja auch enorm, was für eine Solidarität im Lande existiert und auch hier bei uns ja für die Menschen gesammelt wird und natürlich auch versucht wird, irgendwie zu helfen. Das ist eine ganz wichtige Sache in so einer Situation, weil es natürlich auch erstmal Kraft gibt denjenigen, die das durchstehen müssen dort. Aber gleichzeitig bin ich skeptisch, wenn ich denke in die Zukunft, dass wir daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Und selbst wenn wir sie ziehen, also selbst wenn wir tatsächlich sagen, wir müssen mit dem Klimawandel uns ihm stellen und doch mehr tun, im Gegensatz zu der Generation vor uns, und die nächsten werden es noch schwerer haben. Es ist eine lange Schleifspur, selbst wenn wir alles konsequent machen, was da an Plänen existiert. Über die nächsten 100 Jahre wird es eigentlich nur schlimmer. Das heißt, wir sind Mitverursacher einer Situation, dass die Urenkel noch daran zu leiden haben. Und das ist die Situation. Meine Erfahrung sagt mir, nach einer Welle der Betroffenheit gehen die meisten doch wieder zum Alltag über und dann läuft es wie immer. Und es wird rumgemault, wenn Benzin ein bisschen teurer wird. Es wird rumgemault, wenn man auf andere Energieträger umstellt. Und es werden Klimaleugner gern gewählt, vor allem hier in den neuen Bundesländern. Und es werden Leute auch gewählt, die sagen, es gibt gar keine Corona-Toten. Das ist einfach Menschen so angelegt und ein Teil von uns benimmt sich sehr unvernünftig. Und das wird auch nach dieser Katastrophe sein.
Was kann denn da helfen? Also ist das der Liberalismus, der uns im Weg steht? Weil das ist ja eigentlich an sich der freiheitliche Gedanke ein hohes Gut. Aber wenn die Freiheit des einen die Unterdrückung und das Verzweifeln der anderen ist, ist es eigentlich keine Freiheit mehr, oder?
Naja, wir müssen uns schon überlegen, welche Art von Zusammenleben hier in Europa, sehr hochentwickelt, sehr reich, im Verbrauch von Energie und Gütern sehr, sehr sozusagen bevorzugt. Welche Art von Zusammenleben können wir mit dem Rest der Welt haben? Wir wissen es, bei der Pandemie reift ja langsam auch die Erkenntnis, selbst wenn wir uns hier schützen sollten, was noch gar nicht so raus ist, dann wird im Rest der Welt da immer wieder eine neue Mutante kursieren und wir werden damit konfrontiert und vielleicht kommen dann auch die Impfresistente wieder zu uns. Also das heißt, wir sind verbunden, wir müssen an unsere Situation, wir müssen voranschreiten, deswegen ist es ja auch vernünftig, dass Deutschland zum Beispiel bei der Energiewende zeigt, dass auch ein moderner Industriestaat in der Lage ist, das zu machen ohne Kohlekraftwerke, ohne Atomkraft. Aber auf der anderen Seite müssen wir dann auch ausstrahlen. Und diese Aufgabe, glaube ich, stellen sich noch nicht genug Leute in diesem Land. Wir haben einfach die Situation, dass die Vernünftigen zwar in der Überzahl sind, aber es gibt auch sehr viele Unvernünftige. Wir sehen es ja auch parallel, also jetzt unabhängig von diesen schweren Unwetterkatastrophe, dass wir bei Corona ja auch zum Beispiel eine Alarmung der Impfbereitschaft haben. Und diskutieren müssen wir die sozusagen in Schleckli. Ich glaube, in Russland, wenn sie geimpft werden, in Moskau kriegen sie noch ein Eis geschenkt. Also ich will nur sagen, dass da immer irgendwo ein Bemühen da ist, die Leute zu überzeugen. Das ist richtig. Freiwilligkeit spielt eine große Rolle. Aber ich glaube, wir müssen dann auch zu Formen kommen, wo man sagen, okay, bis dahin können wir jetzt diskutieren, aber dann müssen wir es auch tun. Und das ist etwas, was viele Menschen dann erst verstehen. Vorher nicht, solange es freiwillig ist. Insofern sage ich mal, das mit dem Katastrophenschutz wird jetzt eine Diskussion sein. Wie können wir uns besser schützen? Das ist richtig. Wir müssen zu neuen Formen kommen. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass wenn so der Unwetterfront durchzieht, dass moderne Kommunikationsmittel nicht mehr funktionieren. Handy geht nicht mehr. Man kann sich nicht warnen. Man kann auch nicht koordinieren an dieser Stelle. Das sind alles Dinge, die wir einfach sehen müssen. Es kommen ja plötzlich die alten Sirenen, die wir ja noch aus DDR-Zeiten haben und die nach dem in den 90er Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut wurden, dass die wieder auf die Dächer kommen, damit man in den Dörfern natürlich wenigstens vorab die Leute warnen kann, weil es gibt ja auch kaum noch gemeinsame Plattformen, wo man wie früher, sage ich mal, abends die Nachrichten alle gesehen haben und dann wussten, was los ist. Also insofern sage ich mal, es sind viele Aufgaben, die vor uns stehen, aber ich sage nur, die nächsten 100 Jahre, einfach objektiv aufgrund der Entwicklung, wird es immer nur schlechter werden und noch nicht besser. Und da in dieser Phase sind wir und wir sollten uns dem stellen.
Sie zelebrieren mir hier katastrophale Sachen und trotzdem denke ich an Eis. Also das ist wahrscheinlich das der Reflex. Ich muss jetzt die ganze Zeit an russisches Eis denken wegen Ihnen. Wie heißt denn dieses Eis, dieses spezielle?
Ja, nein, ich will nur sagen...
Wie heißt denn dieses Eis, Herr Lochtow, das Eis mit der Waffe?
In Russland wollen Sie sich mit Ihrem Sputnik noch weniger... impfen. Das ist in Russland angelegt, in den Leuten, die sind skeptisch, die sagen, ja, wir glauben den ganzen Ding nicht. Also ich bin ja hier mehr pragmatisch. Ich will Sie auch nicht erschrecken mit dieser Vision. Die ist ja eine wissenschaftlich begründete Vision. Das ist jetzt nicht von mir einfach jetzt so erfunden oder so etwas. Einfach die lange Schleifschuhe wie bei einem Tanker, wenn Sie ihn anhalten, der schwimmt noch Kilometer weiter, weil natürlich die Trägheit der ganzen Systeme erstmal dazu sorgt. Das heißt, selbst wenn wir alles im Sinne des Pariser Abkommens tun, wird es erstmal aufgrund des Vorlaufs, der Unsinnigkeiten, die wir gemeinsam getan haben, erstmal nur schlechter werden. Und die nächsten drei Generationen werden davon unmittelbar und immer schlimmer betroffen werden. Aber das ist jetzt nur der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ja, ich bin ja sowieso der Meinung, also man muss die Leute auch marktwirtschaftlich überzeugen, dass sie sich impfen lassen sollten. Ich meine, brauchen wir den vierten Lockdown? Darauf läuft es ja hinaus. Ja, wollen wir wieder die Geschäfte zumachen? Es wird eine zentrale Frage sein, was passiert in den Schulen. Also ich bin schon der Meinung, dass alle Lehrer, alle Pflegekräfte und alle Medizinkräfte in den Krankenhäusern ist es wohl schon fast soweit, dass alles, was geimpft werden kann, geimpft werden muss. Und wer nicht will, aus welchen Gründen auch nicht, Gesundheit spielt eine Rolle, manche können nicht geimpft werden, aber alle anderen müssen dann von mir aus jetzt als Lehrer dann den Helfer beim Hausmeister machen oder was auch immer in der Zwischenzeit. Wir müssen die Kinder schützen, das wird das Nächste sein, weil alle diese Geschichten, die da erzählt werden, die Kinder trifft es nicht und das ist viel leichter im Verlauf. Das wird so nicht sein. Die brauchen nur mal mit den Intensivmedizinern hier in Helios oder im katholischen Krankenhaus oder in Weimar in der Klinik sprechen, die Schwestern. Die sind entsetzt vor der Vorstellung, es gibt eine vierte Welle und die müssen wieder all die Toten auf ihren Stationen in den Tod begleiten. Das ist schrecklich und da sind viele Junge dabei. Insofern sage ich mal, ja, der Mensch lernt oft aus Katastrophen, aber manchmal eben sehr langsam.
Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Plombier heißt das russische Eis, oder?
Plombier.
Plombier.
Ja. Plombier. Ja. Plombier. Ich vermute mal, das wird sogar irgendwo aus Frankreich der Name aufgegriffen worden sein.
Französisch,
ne? Ja, ist ja noch aus Zahnzeiten eigentlich.
Das Glacé Plombier.
Mhm. Ja, ja. Das ist eigentlich so, im 19. Jahrhundert, der russische Adel, der sprach gar nicht Russisch, der sprach auch zu Hause Französisch, das war halt, und dadurch sind in der Sprache sehr viele Anleihen an Frankreich und an Italien da. Aber auch an Deutschland stehen sie, Galstuk, Butterbrot.
Butterbrot und Kindergarten.
Okay, aber wir schweifen ab, wir sind ja schon fast wie Herr Laschet, der dann in der Zeit, wo der Bundespräsident sehr ernste Dinge anspricht, im Hintergrund lacht und lacht und lacht und jetzt natürlich sich entschuldigen muss, aber das ist natürlich ein Super-GAU. Ich meine, da ist unsere Frau Baerbock ja dagegen noch sozusagen ein Waisenknabe. Das in so einer Situation zu machen, das ist natürlich schrecklich und trotzdem vermute ich jetzt mal, er wird gewählt und die Grünen, wenn überhaupt, werden dann nur Juniorpartner. Es sei denn, die SPD macht bei dieser Deutschlandampel mit, was ich ihr nicht so empfehlen würde, aber man weiß ja nicht im konkreten Fall, vielleicht will Olaf Scholz wieder Finanzminister werden. Also das ist jetzt der Ausblick. Aber diese Katastrophe, ich muss sagen, wir haben genug Täler in Thüringen, aber ich habe das ja auch immer wieder in den Jahren, wo ich als Chefredakteur gearbeitet habe, erlebt, dann plötzlich irgendwo bei Sommer da irgendeine Rinne weitet sich so aus, dass ganze Dörfer überflutet werden. Und wir wissen ja, wenn wir über Dörfer fahren, nicht alle sind so gebaut, dass sie dem Ganzen standhalten. Also es ist viel Lehm. Schauen Sie nach Erfurt. Sie müssen schleunigst das Papierwehr neu machen, vorne vor der Stadt, weil wenn da wirklich Massen kommen, kann ja passieren, dass dann auch sich ein Teil in die Stadt ergießt und dann unsere schönen alten Lehmhäuser sind dann hin.
Wie ist es mit Ihrer Identität? Fühlen Sie sich, Herr Lochthofen, als Thüringer oder sind Sie einer, der in Thüringen wohnt? Wie würden Sie, haben Sie sowas, haben Sie so eine regionale, nationale Identität?
Ich fühle mich manchmal fast als Erfinder von Thüringen. Also wir haben natürlich vor 30 Jahren, nachdem das ja durch die Bezirke in der DDR ziemlich verschollen war, also zumindest die jüngere Generation wuchs ja auf mit zwar dem Gefühl, man sei aus Thüringen oder aus Sachsen. Sachsen hatten dann auch ein stärkeres Bedürfnis, das nach außen zu tragen, wurden ja auch in Berlin und überall deswegen ja auch ziemlich angegangen. Wir kennen ja noch diese Spannung, die es damals gab. Aber wir haben dann 90 sehr schnell, da war noch gar kein Beschluss und nichts und niemand dachte daran, Thüringen zu vereinen, schon im Prinzip Karten veröffentlicht und alles, was dazu gehört. Also es ging schon auf Thüringen hinaus und insofern glaube ich schon, dass ich über viele Jahre mit dazu beigetragen habe, dass dieses Bewusstsein wieder da ist. Ja, es ist wichtig, diese Bezogenheit. Ich lebe seit über 60 Jahren in Thüringen, das heißt, höchstwahrscheinlich länger als viele, die nach mir danach geboren sind, die viel kürzer in Thüringen leben. Aber ich habe natürlich auch durch Familiengeschichte, auch durch meine Interessen natürlich auch einen Blick. Ich bin gerne Europäer.
Mhm. Kann man sich manchmal für seine Identität schämen? Geht das?
Eigentlich nicht, weil es sei denn, man hat sich an Dingen beteiligt, die tatsächlich dazu führen, dass man eine ganze Zeit oder eine ganze Gruppe von Menschen doch durchaus mit Skepsis betrachten sollte. Also ich glaube nicht, dass man sich dafür schämen sollte. Es ist egal, wo man geboren ist. Wir sind inzwischen doch so weit in unserer Erkenntnis, dass die Menschenrechte universell sind. Und dazu gehört auch, dass man sich sozusagen seiner Herkunft nicht schämen braucht, ob nur sozial, historisch, politisch oder geografisch.
Also muss ich mich für Thüringen nicht schämen?
Sie müssen sich vor Thüringen nicht schämen, aber es kann schon manchmal ganz schön peinlich sein, in Thüringen zu sein. Ich kenne das seit vielen Jahren. Man ist vor allem 90er, 2000er Jahren nach in den Westen gefahren, wenn man sagte, man kommt aus Thüringen. Auch das wurde mit sehr viel freundlichem Lächeln und eigentlich Sympathie begleitet. Jetzt, wenn man irgendwo sagt, irgendwo hinkommt, schauen Sie an, sagt, was macht ihr da, was treibt ihr da? Und ein schönes Beispiel dafür haben wir ja letzte Woche noch dazu bekommen.
Das heißt, dass die Wahl in Thüringen abgesagt ist, war eigentlich abzusehen und es war gar nicht der Knalleffekt, der es sein sollte?
Naja, es ist immer noch ein Unterschied, ob etwas wirklich so passiert oder ob man es nur ahnt, dass es passiert. Das ist auch eine Erfahrung, die ich aus der Arbeit gewonnen habe. Wenn Wahlen waren, habe ich oftmals mich hingesetzt und habe schon so mehr oder weniger einen Kommentar geschrieben und habe mich dann gefreut, wenn ich es genau getroffen habe, schon vorher. Aber wenn dann die Wahl passiert, dann merkt man, dann kann man den Text wieder wegschmeißen und muss trotzdem neu schreiben, weil das konkrete Geschehen dann doch ein viel stärker überzeugt. Und genauso war es hier. Also spätestens als plötzlich dann zwei Abgeordnete der Linken es gar nicht mehr ertragen konnten, dass ihre Kollegen von der CDU so am Pranger stehen, weil dort vier Leute ausgeschert sind und nicht mehr mitmachen wollten, sondern eher an ihr Mandat und ihre Einkommen gedacht haben als an Thüringen. An dieser Stelle, dass dann plötzlich zwei Linke ihnen beigesprungen sind und sagten, das kann doch nicht sein, dass die CDU so schlechten Lauf hat und so schlecht dasteht, da wollen wir doch die Linke auch noch ein bisschen runterzerren. Da war klar, das wird nicht mehr viel werden. Und als dann klar war, dass Bodo Ramelow da an der Stelle auch nicht härter reagiert, dass im Prinzip praktisch in allen Parteien in Thüringen sich der Gedanke durchgesetzt hat, lieber Murks, als dass wir irgendwo an irgendeiner Stelle die schöne Situation verlieren. Das heißt, es gibt eine große, riesengroße Koalition gegen den Wählerwillen. Die Mehrheit der Thüringer hätte gewählt. Gegen diesen Willen in allen Parteien, wir können sie alle durchgehen, wenn Sie wollen, alle waren im Prinzip unterschwellig dagegen, dass gewählt wird. Und da können wir jetzt mal über die unterschiedlichen Gründe uns unterhalten.
Wollen wir das machen? Haben Sie Lust dazu?
Das können wir machen. Also wir fangen mal mit der größten Partei, Linke. Sie hat einen schlechten Lauf. Also ich glaube, der beste Stand war, als Bodo Ramelow vor einem reichlichen halben Jahr bekannte, dass die Angela Merkel der Pandemiebekämpfung die richtigere, bessere Auffassung hatte als die, ich hätte beinahe gesagt Landräte, aber die Ministerpräsidenten aus den Ländern, und er sich entschuldigt hat, dass er sich da falsch verhalten hat. Da hatte er, glaube ich, viel Sympathie. Seine eigenen Anhänger werden das nicht so gern gesehen haben, weil Angela Merkel so ein negatives sozusagen Bild für sie immer, Feindbild darstellt. Aber bei der Mitte, und darum geht es ja voll stark, dort die Wähler zu holen, damit man über seine Klientel hinausreicht, die ist ja in Thüringen auch nicht kein mal 10% bei der Linken, ja, aber damals fast 40% erreicht hat, also in diesem Bereich lag, da war klar, also mal, es lässt sich auch noch etwas an dieser Stelle machen. Und ab da ging es dann bergab und inzwischen liegt man etwas über der AfD, der zweitstärksten Partei, und das ist ein misslicher Zustand. Und in Berlin, die Linke läuft schlecht, das heißt, da ist ja schon fast die Frage, schaffen sie die 5%? Und vor diesem Hintergrund hat die Linke natürlich hier im Augenblick kein Interesse, irgendeine Wahl zu machen, sondern man murkst sich lieber durch die Gegend und versucht irgendwie irgendwann mal bis ans Ziel zu kommen, also der nächsten Wahl, und hofft dann wirklich mit dem Bonus des Ministerpräsidenten eventuell die Dinge wieder neu reißen zu können. Dann ist vielleicht auch Corona und das nicht sehr glückliche Management vergessen. Ähnlich bei der AfD, die Wahlen in Sachsen-Anhalt haben gezeigt, da ist ein Deckel. Man verliert im Augenblick eher, als dass man gewinnt. Der Spitzenmann der AfD in Thüringen ist ja mit absurder Politik inzwischen bekannt, also mit der Behauptung, es gäbe gar keine Corona-Toten, es gäbe gar keinen Klimawandel. Wir haben gerade gesehen, was da passiert mit dem Starkregen. Das heißt, vor diesem Hintergrund natürlich, und es gibt kein richtiges Thema, also Asyl und all die Dinge sind im Augenblick nicht gerade sozusagen auf der Agenda drauf. Insofern hat die AfD auch kein, deswegen vollkommen verantwortungslos hin und her lavieren, sich nicht äußern, taktisch Thüringen als taktische Masse zu, also die Wahlen als taktische Masse zu gebrauchen. Das ist wirklich, sage ich mal, schändlich eigentlich, aber typisch, und ich glaube, ihre Klientel mag das auch, wenn es hier im Land nicht gut vorangeht. So, wie können wir alle anderen durchführen? Interessant, FDP, die könnte ja zulegen in Thüringen bei diesen Wahlen. Also das heißt, Kemmerich wäre ja dann vielleicht, wenn er Glück hat, sogar zweistellig. Aber darüber wäre natürlich seine Parteizentrale in Berlin entsetzt. Das heißt, ein Mann, der mit der AfD, also mit Rechtsradikalen kungelt, wird auch noch belohnt dafür. Das brauchen die keinen Augenblick, weil das natürlich in den westlichen Verbänden, die sagen, ist da, was soll diese verrückte Situation? Deswegen haben die kein Interesse an der Landtagswahl hier. Und Kemmerich natürlich, obwohl er ein Spieler ist, das heißt, auch da ist Thüringen nur Manövriermasse, man spielt gern in der Öffentlichkeit, also wie ein Zocker. Dem wäre das natürlich schon durchaus interessant, ob er nochmal richtig zulegen kann, aber er traut sich nicht, weil dann eventuell die FDP sagt, das ist gar nicht mehr unsere Partei. Und so weiter geht es. CDU sowieso, SPD, wissen wir den Stand, und die Grünen sind im Augenblick so erschrocken über die Wahlen in Sachsen-Anhalt, dass sie Angst hätten, tatsächlich über die 5% zu kommen, obwohl es einen Hype in Deutschland gibt, ja insgesamt für die Grünen. Also, alle sind der Meinung, der Wähler und der Wählerwille, also auch der Wille der Bevölkerung zählt hier nicht. Es geht hier ums eigene Überleben.
Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern sagt, Impfen sei Privatsache. Da brodelt's richtig, dieser Aiwanger, der macht ja richtig Stunk. Kann man das sagen, Impfen ist Privatsache? Ist es eigentlich, aber es ist auch wiederum politisch, oder?
Natürlich ist es auch politisch. Wir wissen ja auch, dass wir mit den Impfen eine Situation erreichen müssen, wo wir andere schützen. Also es ist im Augenblick so, dass es am Anfang ja ganz gut vorangegangen ist. Da war immer das große Gerede, es reicht nicht, die Impfmittel reichen nicht. Da haben wir uns schon drüber unterhalten, das geht schnell vorbei und das ist jetzt eine andere Situation. Ich bin ja der Meinung, wie gesagt, man muss darauf marktwirtschaftlich reagieren, das heißt übers Geld. Ich würde vorschlagen, wir brauchen 85% Impfquote, damit sozusagen eine Immunität sich herstellt, also bis 85% kostenlos, und wer dann noch sich impfen lassen will, der muss es bezahlen. Das würde bei vielen Leuten, die jetzt unentschlossen sind, so, ach, ich warte mal und keine Lust, die Angst davor, dass man eventuell für die erste Impfung 180 und dann für die nächste 180 bezahlen muss, wäre so stark, dass man sofort die Unentschlossenen auf seiner Seite hätte. Gäbe es wieder einen Run auf die Impfstation. Und wenn wir dann die 85 haben, kann man dann auch überlegen, was wir doch machen. Aber ich würde eher von dieser Seite rangehen. Da geht es nicht um Bestrafung und nichts, sondern um eine realistische Einschätzung der Situation und ein Vorantreiben dieser Geschichte. Und dann würde ich sagen, die Tests sind gut, aber sie sind nicht gleichzustellen mit dem, Geimpften. Das heißt, im Herbst, wenn die vierte Welle kommt, nur Geimpfte und Genesene dürfen ins Restaurant, dürfen ihn einkaufen, dürfen das. Das würde sehr schnell zur Klarheit bringen und dann kann immer noch derjenige übrig bleiben, der nur partout das.
Hallo?
Ja, ich bin da.
Achso, ich dachte, Sie waren weg,
partout. Nein. So schnell sind Sie mich nicht los.
Ja.
Aber wir sind schon gut vorangekommen.
Das stimmt. Ein letztes Thema noch, die Farce des Ballstedt-Prozesses. Möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil mir das nur schlechte Laune macht. Wie geht's Ihnen?
Naja, irgendwo erwarte ich ja sowas. Also es gibt ja hier so eine begründete, aus der Historie begründete Skepsis gegenüber den Juristen. Ja, wir stellen ja auch fest, dass bei den Rechtsextremen viele Abgeordnete auch Juristen sind. Das heißt also, die Ausbildung, alles was da ist, ist noch schon stark von dem Geist der 50er, 60er Jahre geprägt und wir wissen, wer die Leute waren, die das diesen Geist damals prägten. Das heißt, es haben ja all diejenigen Leute ja eine dicke Pension bekommen, die zum Teil die Todesurteile hier in Buchenwald und überall gesprochen haben. Das heißt also, es hängt noch eine lange Schleifspur auch hier uns an. Und es gibt, wir brauchen ja noch Weimar, diesen Amtsrichter sehen, wie der vorgegangen ist. Es gibt eine ganze Reihe auch, sag mal, Richter, Juristen, die ja in einer eigenen Welt leben. Und diese Welt möchten wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Und insofern war es schon interessant. Man verschleppt ein Verfahren, das eigentlich eindeutig ist, so lange und beschimpft dann alle anderen, die kritisch nachfragen, na, was ist denn hier, was macht ihr denn da eigentlich? Also es gab ja eine 15-minütige Standpauke für die Medien, dass sie sich zu stark damit beschäftigt hätten. Und die Richterin räumte aber, wenn ich es richtig sehe, ein, dass sie gar nicht erkennen kann, dass das einen rechtsradikalen Hintergrund hat in einem Ort, in dem eine rechtsradikale Zentrale hält. Also und von da aus, sagen wir, die Leute auch kamen. Also sowas Weltfremdes habe ich lange nicht mehr erlebt und zeigt uns auch Richter müssen wir im Auge behalten. Es reicht nicht aus zu sagen, die Gerichte sind unabhängig, sondern wir müssen auch nur sehen, was das für Richter sind, woher kommen die. Und wir müssen auch sehen, wenn sie parteipolitisch sich engagieren, davon gibt es ja auch eine ganze Reihe, was die da eigentlich machen, ob sie geeignet sind, so einen Prozess überhaupt zu führen. Und da würde ich mal sagen, bis jetzt kannte ich das eigentlich aus Sachsen. Dort hat die Justiz doch in den letzten 30 Jahren immer wieder versagt, auf eine skandalöse Art und Weise. Nun haben wir das auch in Thüringen. Und das bei einer rot-rot-grünen Regierung zeigt, wie unabhängig Gerichte sind, aber es zeigt auch das Desaster, was wir da haben. Also im Prinzip blamabel.
Herr Lochthofen, trotz allem werde ich versuchen, heute irgendwie ein Eis zu essen. Das ist bei mir hängen geblieben und vieles andere mehr. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
Sie sind ja geimpft, sonst hätten Sie nach Moskau fliegen können. Da kriegen Sie dann Eis dazu, wenn Sie das so unbedingt noch in Ihrer Erinnerung haben.